Im Namen des Herrn möchte ich uns alle auch ganz herzlich begrüßen zu dieser Stunde. Der Herr hat es so geführt, dass wir wieder zusammenkommen dürfen, um gemeinsam sein Wort zu betrachten, darüber nachzudenken, was wir auch in der heutigen Zeit brauchen. Ich habe die heutige Botschaft mit einem einzigen Wort überschrieben, das da lautet Identitätskrise. Das bewegt mich schon seit einigen Wochen und ich habe auch vor Gott so empfunden, heute darüber zu sprechen, weil sich viele Menschen in dieser Krise befinden und die Entwicklung dahin geht, dass es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch immer mehr zunehmen wird und es für uns wichtig ist, als Kinder Gottes zu wissen, was ist das Problem, das Recht einordnen zu können, selber damit recht umgehen zu können, zurechtzufinden und zu wissen, was Gottes Wort sagt, um anderen auch eine Hilfe sein zu können. Nun, was ist Identität? Jeder von uns hat eine Identität. Das ist ein Begriff, der eigentlich zusammenfasst, wer wir sind. Wer ich bin. Und ich könnte hier anfangen, jemanden zu beschreiben, nicht nur sein Aussehen, sondern sein Charakter, was ihm wertvoll ist und was nicht. Und je besser ich ihn beschreiben würde, desto leichter würde es euch fallen, ihn zu identifizieren und zu wissen, der meint den. Identität ist einmal das innere Selbst. Es geht um die charakteristischen Merkmale, die einen von allen anderen unterscheiden. Jeder Mensch ist ja einzigartig. Es gibt keine zwei Menschen, die absolut gleich sind. Also es beschreibt einmal unseren Charakter, ob wir vielleicht ruhiger sind oder lebendig. Das gehört dazu, zur Identität, genauso auch wie unser Wertesystem. Also was ist mir wichtig? Was für Prinzipien und Grundsätze habe ich in meinem Leben? Wonach richte ich mich? Dazu gehört auch ein Gefühl für den Sinn und den Zweck unseres Lebens. Warum bin ich überhaupt da? Was hat das Leben für einen Sinn? Und warum bin ich, wie ich bin? Und was unterscheidet mich von anderen? Und auch wenn wir uns oder wenn man sich verstellen kann, ist Identität in den meisten Fällen auch am äußeren Verhalten zu erkennen. Ja, wenn ich ungeduldig bin im Inneren, dann wird sich das irgendwie auch nach außen hin zeigen. Unbedingt. Also, wie du bist, wie du dich verhältst, wie du dich in den verschiedenen Situationen verhältst. Warum verhältst du dich so? Was treibt dich an? All das ist Identität. Es beschreibt deine Persönlichkeit und welchen Eindruck du auf andere Menschen machst. Dazu gehört auch das äußere Erscheinungsbild, all das wird im Begriff Identität zusammengefasst. Es gibt viele Fragen im Leben, aber die Frage, wer bin ich, lässt Menschen auf der Suche nach der Antwort verzweifeln und bringt Menschen dahin, dass sie sogar bleibende psychische Schäden davontragen und sich sogar das Leben nehmen. Und eine dieser Identitätskrisen kennen wir zum Beispiel unter dem Namen Pubertät. Also ein Zeitabschnitt, wo das Kind zum Erwachsenen heranreift. Eine Zeit, die Eltern fürchten. Ja, eine Zeit, wo Kinder rebellieren, wo die immer dagegen sind, was Eltern sagen, immer dagegen. Dabei geht es gar nicht darum, ist das, was die Eltern sagen, falsch oder richtig, sondern es geht darum, dass jemand mir sagt, was richtig ist. Jemand mir sagt, was mir gefallen muss, was ich wollen muss, wie ich mich verhalten soll. Als Kind ist das normal, man gehorcht den Eltern, das ist Gott gewollt, aber man wächst zum Erwachsenen heran und man entwickelt eine eigene Persönlichkeit, die eigene Identität. Und will ich überhaupt das, was ich soll? Ist das meine Überzeugung oder ist das jemandem anderen seine Überzeugung? Was ist überhaupt meine Überzeugung? Was will eigentlich ich? Woran glaube ich überhaupt? Wer bin ich? Welche Pläne habe ich eigentlich? Was sind meine Vorstellungen, meine Gedanken? Wer bin ich? Es bringt viele Kinder in eine große Krise. Man ist auf der Suche nach sich selbst zu finden, die eigene Identität zu finden. Identifiziere ich mich vielleicht mit meinen Eltern, nehme ihre Werte an oder identifiziere ich mich mit irgendwelchen coolen Jungs, draufgängerischen oder irgendwelchen Mädels, die cool sind, die alle die gleichen Probleme haben, aber sie nehmen einen an, wie man ist. Eine Zeit, in der viele auf die schiefe Bahn geraten. Ja, Diebstahl, Drogen, Alkohol, man geht an Grenzen, man betäubt sich, weil man mit dieser Krise nicht zurechtkommt, keine Lösung findet, keine Antworten. Wer bin ich ganz tief drin? Wer bin ich? Und zwischen 15 und 30 Jahre, also in Deutschland, 15- bis 30-Jährige, die sterben. Jedes fünfte Kind in diesem Alter, das stirbt, stirbt daran, dass es sich selber das Leben nimmt. Das sind 20%. Und das war vor Corona, von 2018 sind die Zahlen, und vor dieser aggressiven Gender-Politik. Eine Zeit, die Pubertät, geprägt von Orientierungslosigkeit. Man kommt nicht zurecht, Unsicherheit im eigenen Handeln, in eigenen die Entscheidungen, die man treffen muss. Habe ich jetzt den richtigen Weg gewählt? Soll ich die Werte von den Eltern übernehmen? Wen nehme ich mir zum Vorbild? Eine Zeit, in der man sich nicht geliebt fühlt, nicht verstanden fühlt. Niemand mag mich. Man ist einsam, man hat Zweifel. Sinnlos erscheint das Leben. Man kommt mit den Anforderungen und Erwartungen nicht zurecht. Und darunter leidet dann oft auch die Schule, die Ausbildung. Und auch wenn das in gewisser Weise fast alle trifft, so treten diese Probleme besonders dort auf, wo die Familienverhältnisse zerrüttet sind, wo es keine Familie gibt, kein Vater oder keine Mutter, wo die Eltern geschieden sind, wo zu Hause Gewalt herrscht, wo kein Zusammenhalt ist, keine Geborgenheit, keine Sicherheit, keine Leitplanken, keine Grenzen. Und wenn man nicht aufpasst und die Jugendliche in dieser Zeit allein lässt, können schwerwiegende Folgen entstehen, die oft erst viel später zu sehen sind. Aber auch in späteren Jahren kann es zu Identitätskrisen kommen. Eine ganz bekannte Krise, die Midlife Crisis. Also nicht die Lebensmittelkrise, sondern die Lebensmittekrise. Ja, so zwischen 35 und 50 müsste es bei mir bald irgendwie losgehen. Stimmungsschwankungen, Grübeleien, Unzufriedenheit, ausgelöst, weil man irgendwie so in der Mitte vom Leben steht und zurückschaut. Was hatte ich eigentlich mal für Pläne? Und ich habe irgendwie gar nichts erreicht. Ich habe immer nur für andere gelebt, für meinen Ehepartner, für meine Kinder. Was will eigentlich ich? Und jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit und jetzt muss ich mein Leben mal leben. Eine Zeit, in der ganz viele Scheidungen auch stattfinden. Jetzt bin mal ich dran. Oder man steht in der Mitte und man hatte Pläne und man schaut, ich habe alle Pläne erreicht, die ich hatte. Haus ist gebaut, schuldenfrei, Kinder sind aus dem Haus, der Baum ist gepflanzt, der Hund ist da. Wie geht's weiter? Andere Krisen ausgelöst durch schwere Enttäuschungen, die man erlebt hat. Ja, man hat auf irgendetwas hingebaut, hingelebt, hat sich eine Existenz aufgebaut und auf einmal ist alles weg. Ich denke gerade wieder an das Ahrtal, wie die Menschen sich eine Existenz aufgebaut haben, die haben dafür gelebt und auf einmal ist alles weg. Und dann habe ich gehört von Menschen, die sind danach einfach vor dem Haus auf dem Stuhl gesessen. Fertig. Keine Kraft, irgendwie anzufangen, nochmal anzupacken. Der Sinn des Lebens ist irgendwie weg. Das hat doch alles keinen Sinn mehr. Und viele haben sich dort in der Zeit das Leben genommen. Sind damit nicht zurechtgekommen. Pläne, auf die man hingearbeitet hat, viele Jahre. Man hatte so ein Ziel, einen Plan und darauf hat man viel investiert. Das war der Lebensinhalt, um dieses Ziel zu erreichen. Und auf einmal zerbricht dieses Ziel, dieser Plan. Zerschlagen. Oder man hat eine Aufgabe, für die man lebt, indem man aufgeht. Das ist meine Aufgabe. Und auf einmal wird sie genommen. Oder ein geliebter Mensch verlässt uns. Freundschaft wird gekündigt. Der Ehepartner stirbt. Ein Freund zieht weg. Jemand, mit dem ich mich identifiziert habe, wo mein Leben auch ausgerichtet war, zum Teil auf diese Person. Und auf einmal ist sie nicht mehr da. Man fühlt sich leer, wie ein Luftballon, aus dem die Luft entwichen ist. Oder wir haben voll auf die Karriere gesetzt, sind in der Firma aufgestiegen, haben uns mit der Firma identifiziert und mit der Position, die ich habe. Ich bin der Geschäftsführer von der Firma XY, Abteilungsleiter, unsere Identität. Und auf einmal nicht mehr, vielleicht gekündigt, die Firma macht pleite. Der Boden unter den Füßen weggezogen. Dann gibt es das leere Nest-Syndrom. Vater und Mutter, man geht voll in dieser Rolle auf. Man lebt für die Familie, für die Kinder. Man investiert all seine Kraft da hinein. Und die Kinder werden größer, ziehen aus dem Haus und zurück bleibt Leere. Und man fällt in ein tiefes Loch. Oder ich spiele gern Fußball. Ich liebe Fußball. Ich denke nur noch an Fußball. Suche jede Gelegenheit, um Fußball zu spielen. Und auf einmal verletze ich mich so unglücklich, dass ich nie wieder Fußball spielen kann. Damit habe ich mich identifiziert. Das war ein Teil von mir selbst. Körperliche Einschränkungen, Behinderungen, die auf einmal da sind. Und nun ist es nicht mehr möglich. Oder vielleicht zum Schluss, wir haben Geld, können uns alles leisten, uns geht es gut und auf einmal verlieren wir alles Geld oder es verliert seinen Wert. Man zeigt mit dem Finger auf uns, wir haben uns mit diesem gesellschaftlichen Status identifiziert, jetzt alles weg und Leere und Verzweiflung bleibt. Also dieser Lebensinhalt, diese Lebensausrichtung ist weg. Und was hat das Leben dann noch für einen Sinn? Ich habe doch darauf gebaut. Und es zerstört, man ist erschüttert in seiner Identität. Und Hiob sagt, bin ich denn nicht hilflos und jeder Stütze beraubt? Also diese Stützen, die man hatte, auf die man gebaut hat, die so Teil des Lebens waren, sind weggebrochen. Dass man sich in einer Identitätskrise befindet, zeigt sich durch eine gewisse Amnesie, dass man einfach nicht mehr weiß, wer bin ich eigentlich. Nicht mehr zurechtkommt, sich verloren fühlt und aus diesem Zustand heraus erwächst auch Angst. Hoffnungslosigkeit, Depressionen begleiten das Ganze. Man hat irgendwie keine Zukunft mehr, keine Hoffnung mehr für die Zukunft. Angst nimmt zu. Auch Persönlichkeitsstörungen können auftreten. Manche Menschen nehmen zwei oder mehr Persönlichkeiten an, um mit dem ganzen Situation zurechtzukommen irgendwie. Stress, Müdigkeit, Schlafstörungen, Magenschmerzen, alles, was das so begleitet. Und äußerlich ist das zu erkennen, auch durch eine Widerstandshaltung, Widerstand, Unfähigkeit, Aufgaben und Verpflichtungen zu übernehmen. Man ist irgendwie voll am Ende, zu nichts mehr zu gebrauchen. Ungesunde Freundschaften, um irgendwie irgendwo dazuzugehören. Und man trifft Entscheidungen meistens impulsiv. Man tut es einfach, ich will das jetzt und fertig. Und man selber merkt es gar nicht so, aber so die was außen stehen, die sagen, was macht denn der für Verrücktheiten gerade? Unfähig, langfristige Ziele zu setzen und gerade bei Jugendlichen Ablehnung dieser elterlichen Werte. Man gleicht, wie es in Jakobus heißt, einem Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch auf eine andere Krise eingehen, die extrem am Wachsen ist, selbst verschuldet ist und noch großes Elend über uns bringen wird. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen und vor allem den älteren Geschwistern möchte ich sagen, mir tut es für euch herzlich leid, dass ihr das noch erleben müsst. Aber wir wachsen daran auf und wir können nicht immer schweigen. Wir werden damit konfrontiert. Wir müssen darüber reden. Zu diesen ganzen Identitätskrisen, die auch so schon schlimm sind, kommt noch die geschlechtliche Identitätskrise dazu. Am Donnerstag habe ich gelesen, man möchte nächstes Jahr ein Gesetz einführen. Das ist so der Plan. Dass man einmal im Jahr, alle Menschen ab 14 Jahren, einmal im Jahr dürfen sie entscheiden, welches Geschlecht sie haben und welchen Namen sie haben möchten. Also jemand heißt Ralf und er heißt danach, sagt, ich bin jetzt eine Frau und heißt Anna-Marie. Und wenn ihm das einen Monat später nicht gefällt, dann muss er halt ein Jahr warten. Und dann kann er, wie auch immer dann heißen, wie das mit den ganzen Papieren sein soll, das ist alles noch nicht klar. Aber in dieser Zeit leben wir. Und wenn jemand Ralf heißt und er heißt jetzt Anna-Marie und ich gehe zu ihm hin und du sagst, du Ralf, dann muss ich mit einer hohen Geldstrafe rechnen. Das sind so die Rahmenbedingungen, die stehen schon da. Also es wird heute gesagt, dass du gar nicht als Mann oder Frau geboren wirst, sondern du musst selber herausfinden, was du bist und was du sein möchtest. Und wenn du äußerlich wie ein Mann aussiehst, das heißt noch lang nicht, dass du ein Mann bist. Und das Ganze fängt an, dass man kleinen Kindern das mitteilt und ihnen aufzwingt, dass sie sich entscheiden müssen. Dabei sollten Kinder mit Spielzeuge spielen. Sie werden eine Familie hineingeboren, geschützt, damit andere Entscheidungen treffen. Aber sie sollen sich jetzt entscheiden. Kleine Kinder teilweise, die sich jeden Tag aufs Neue entscheiden sollen. Also heute fühle ich mich als Frau, ich gebe mir einen weiblichen Namen und ich lebe heute wie als Frau und kleide mich so. Und morgen wache ich auf und fühle mich wie ein Mann. Und dann kleide ich mich wie ein Mann, nehme mir einen männlichen Namen. Und übermorgen, da weiß ich es nicht, was ich bin, ob ich eine Frau bin oder ein Mann, dann bin ich ein S. Ich habe vor ein paar Tagen einen offiziellen Briefbogen bekommen und da wurde ich gefragt zum Schluss, ob ich männlich bin, weiblich, divers oder undefiniert. Ich gebe zu, ich war kurz versucht, undefiniert anzukreuzen, weil ich einfach mich interessiert hat, was passiert denn dann eigentlich? Hab's nicht getan. Undefiniert, also man kann es gar nicht sagen. Hinzu kommt durch das ganze Wirrwarr, dass man sich zum Personen desselben Geschlechts angezogen fühlt. Und all das führt zu großer Verwirrung und der eigenen geschlechtlichen Identitätskrise, dass man gar nicht mehr weiß, wer bin ich und was bin ich überhaupt. Ich will da nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber in den allermeisten Fällen geschieht das oder hat das eine Ursache durch traumatische Erlebnisse in der Kindheit mit Vater, Mutter, Verwandten oder durch Gewalt, die daheim auch stattgefunden hat. Dadurch, dass man Kinder sich selbst überlässt, das sind alles Dinge, die zunehmen, die nehmen zu in unserer heutigen Zeit. Und dann dieser Einfluss von außen. Und weil man nun als Eltern seine Ruhe haben möchte, parkt man die Kinder vor dem Fernseher. Und dann ist es egal, was da läuft. Hauptsache, das Kind ist ruhig. Und es ist allem ausgesetzt. Und diese Entwicklung, selbst herausfinden zu müssen, was man ist, alles sein zu können, alle Grenzen niederzureißen. Und das alles trägt dazu bei, dass die Schwierigkeiten und Probleme immer mehr zunehmen. Man will der Menschheit etwas Gutes tun und stürzt sie in den Abgrund. Es gab schon zu allen Zeiten Menschen, die hier und da Probleme hatten, aber heute, wenn man so in die Welt schaut, man kann doch gar nicht mehr an einen Gott glauben. Und Menschen machen das auch nicht. Schaut mal, jeder, der geboren wird, wird im falschen Körper geboren. Und man weiß gar nicht, was man ist. Man muss erst mal über einen langen Zeitraum herausfinden, was man überhaupt ist. Glauben wir, dass diese Entwicklungen ohne Folgen bleiben werden? Wir werden die Folgen vielleicht in 20 Jahren schon sehen, vielleicht in 10 Jahren. Menschen, die nicht mehr zurechtkommen, die keine Identität haben, die keine Schranken kennen, die verwirrt sind, die um der Befriedigung der eigenen Lüste willen über Leichen gehen werden, die nur ihren Kopf durchsetzen werden, die nicht mehr wissen, wer sie sind und was sie sind. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es unter Kindern und Jugendlichen, die mit diesem Thema konfrontiert werden, große Probleme gibt. Man zwingt Kindern diese Ideologie auf. Und die Kinder, die damit konfrontiert werden, die dadurch durcheinander geraten und irgendwie zu der Meinung kommen, ja, wahrscheinlich bin ich doch irgendwie das andere Geschlecht in Wirklichkeit. Bei den Kindern zwischen 11 und 19 Jahren liegt bei diesen Kindern, die damit Probleme haben, liegt die Rate der Selbstmordversuche bei Jungs bei 50% und bei Mädchen bei 30%. Also mit anderen Worten, jeder Junge oder jeder zweite Junge, der damit konfrontiert wird, durcheinander kommt und sagt, okay, vielleicht bin ich doch ein Mädchen, versucht sich das Leben zu nehmen in Deutschland. Darüber redet niemand. Und Selbstmord ist bei den 15- bis 20-Jährigen in Deutschland die zweitgrößte Todesursache. Stellen wir uns das mal vor. Von allen 15- bis 20-Jährigen in Deutschland, die sterben, stirbt die Hälfte durch die eigene Hand. Die Rate der Selbstmordversuche, also dass man versucht, sich umzubringen, man hat es nicht geschafft, aber man hat es versucht, liegt bei Jugendlichen 20-mal höher als bei Erwachsenen. Und man nimmt an, dass es noch viel höher ist, aber es werden nur die Fälle gezählt, wo dann wirklich das Kind auch ins Krankenhaus kommt. Also es kann noch höher liegen. Und man hat festgestellt als Hauptursache ein instabiles Identitätsgefühl. Also das ist ja das, wo Jugendliche sowieso reinkommen. Ja, ich komme nicht mehr zurecht und wer bin ich eigentlich? Und zusätzlich eine verunsicherte geschlechtliche Identität. Das sind die Hauptursachen, die festgestellt wurden. Also, wer bin ich und was bin ich? Man hat keine Identität mehr, keine Werte, die von daheim aus mitgegeben werden. Die Eltern helfen nicht mehr bei der Charakterbildung des Kindes mit. Kinder sind sich selbst überlassen. Und jetzt wird auch noch gesagt, du siehst zwar aus wie ein Mann, aber das heißt nicht, dass du einer bist. Das ist Identität gleich Null. Und durch Politik und die Gesellschaft werden ja die Kinder so beeinflusst, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Jugendlichen, die an einer Geschlechtsidentitätsstörung leiden, also es gibt auch einen Namen dafür, GID, also die nicht mehr genau wissen, was bin ich eigentlich, um das 15-fache gestiegen ist, begleitet von Depressionen, Angstzuständen und dem Wunsch zu sterben bei Kindern. Und dann ist es ja so, dass auch immer mehr Menschen, also ich spreche jetzt nicht mehr von Kindern, Jugendlichen, auch wirklich eine Geschlechtsumwandlung durchführen. Also ich war vorher ein Mann und danach Frau oder umgekehrt. Und es ist so, am Anfang sind gewisse Hochgefühle da. Man ist stolz, was man getan hat, dass man zu sich gestanden ist. Und man wird beachtet und bewundert von allen, dass man so diesen Weg gegangen ist. Aber man nennt dieses Honeymoon-Effekt. Es hat auch einen Namen. Aber nach 3 Jahren beginnt die Zufriedenheit zu sinken. Und es ist so, dass die Menschen, die davor, vor der Operation so durcheinander sind und sagen, eigentlich fühle ich mich wie jemand ganz anders, dafür, da jeder Dritte versucht, sich umzubringen. Aber nach der Operation jeder Zweite. Und zwar mit 20% mehr Erfolg. Also man ist davor schon durcheinander, aber danach ist ganz aus. Und es ist so schlimm, dass man aktiv auf die Kinder zugeht und sich verunsichert, belastet von allen Seiten. Und im Fernsehen wurde vor 2 Monaten eine Sendung für Kinder ausgestrahlt. Wir, die wir Kinder haben, wir kennen vielleicht die Sendung mit der Maus. Und da ging es um einen Mann namens Erik, der jetzt eine Frau ist und Katja heißt. Und das wurde als etwas Wunderbares vorgestellt. Und wie toll das ist. Und dann gab es so Reaktionen darauf, haben einige gesagt, das ist nicht in Ordnung, dass man die Kinder damit konfrontiert mit so etwas. Die Menschen sind ausgelacht worden, verspottet worden. Intolerant, lieblos, zurückgeblieben. Vor einigen Tagen hat eine junge Politikerin gesagt, wir sollten mal diese alten Ansichten hinter uns lassen. Wir stehen vor einem neuen Zeitalter. Und das Ganze getragen und unterstützt von der Kirche. Vor ein paar Tagen ein Artikel in der Zeitung von einer katholischen Pfarrerin, die diese Entwicklung begrüßt. Und sie mit dem Wort Gottes bestätigt und vorliest aus Römer, dass uns nichts scheiden kann von der Liebe Gottes. Ihr Lieben, wie weit sind wir gekommen? Wie schrecklich, was für eine Finsternis und Nacht herrscht in unserer Zeit, wo man sein Handeln rechtfertigt, indem man eine Bibelstelle noch herauspickt und unter sein Leben stellt. Und sagt ihr, wir tun doch alles, was Gott möchte und den Rest vergisst man und schiebt auf die Seite. Hätte man mal Anfang von Römer gelesen, dann würde man wissen, wie Gott darüber denkt, über dieses Handeln. Seit Kinder damit konfrontiert werden, hat die Zahl der Kinder, die sich in psychiatrischer Behandlung befinden, um das 25-fache gesteigert. Waren es vorher 100 Kinder, sind es jetzt 2500 Kinder. Und man übt auf die Eltern Druck aus und sagt, Du musst deine Tochter sich verändern lassen. Sonst tut sie sich noch was an. Willst du einen lebenden Sohn haben oder willst du eine tote Tochter haben? Das ist ein Verbrechen. Der amerikanische Soziologe Regnerus sagt, Heranwachsende wissen noch nicht, was es heißt, ein Mann oder eine Frau zu sein. Zu behaupten, sie könnten sich dafür oder dagegen entscheiden, das ist falsch. Und eine Geschlechtsumwandlung in jungem Alter bedeutet, das eigene Geschlecht auch nie kennenzulernen und sein Leben lang abhängig zu sein von medizinischer Versorgung. Wie können wir zurechtkommen in all dem Wirrwarr? Wir brauchen die Wahrheit. Wir brauchen die Wahrheit Gottes. Wenn wir wissen wollen, was in Gottes Augen gut und richtig ist, müssen wir in sein Wort schauen. Wir müssen uns dann beschäftigen mit wie Gott ist und sagen, ja, Gott ist doch Liebe. Natürlich, das hören wir doch schon so oft. Ich habe das auch schon so oft gesagt, wie Menschen das sagen. Und sie sagen auch, diese Entwicklungen, die führen uns doch zu Gott hin. Wir gehen doch noch liebevoller miteinander um. Ich dachte so an den Turmbau zu Babel. Da hat man auch gedacht, wir kommen Gott immer näher. Haben sich immer weiter von Gott entfernt. Man sieht falsche Schlüsse über Gott. Gott ist auch heilig und das heißt frei von aller Unreinheit. Und im Alten Testament wurde dieses Verhalten, das wir heute sehen, mit dem Tod bestraft. Das haben nicht die bösen Menschen gemacht. Auf Befehl Gottes hin. Damit wir wissen, wie Gott darüber denkt. Es heißt, ein Greuel vor Gott. Ich will das hier nicht lesen. Traue mich das nicht. Wir wollen, wie Gott darüber denkt, wenn wir das lesen wollen, können wir 3. Mose 18 zu Hause lesen und 3. Mose Kapitel 20. Und wir werden das lesen, wir sagen, das ist unsere Zeit. Das ist unsere Zeit, in der wir leben. Und in dem Ganzen sucht man irgendwie Identität. Man sucht, wer bin ich und was bin ich. Aber das Treiben um uns herum, das ist keine Identität, das ist eine Verhaltensweise. Und dass ich äußerlich ein Mann bin, aber innerlich wie eine Frau fühle, so sind wir nicht geschaffen. Da können Menschen sagen, was sie wollen, so sind wir nicht geboren. Es gibt keine wissenschaftliche Studie oder irgendwas, das belegen könnte, dass im Mensch ein Gen ist oder irgendwas, das dazu führt, dass man innerlich anders ist wie äußerlich. Sondern, dass so etwas vorkommt, das hat mit anderen Faktoren zu tun. Einmal mit der Umgebung und dann mit unserer Reaktion auf diese Umgebung. Also sprich, ein Junge hat vielleicht einen Freund. Freundschaft ist so gut und so wichtig. Aber dann ist da die Umgebung, die Medien, Verwandte, die sagen, oh, schau mal, der hat einen Freund. Die verstehen sich so gut. Das sind Neigungen, die der hat. Und dann geht man zu dem hin, ja, du musst deine Neigungen ausleben. Du bist halt anders. Du musst zu dir selbst stehen. Und dann die Reaktion, ja, wahrscheinlich stimmt es auch, was ich da so höre. Und ja, ich mag den anderen wirklich und da ist bestimmt was. Und ich bin so. Ja, ich bin so. Oder, es gibt viele Beispiele, wie man dahin kommen kann. Aber noch ein Beispiel, ein Junge wird von seinem Vater ständig verprügelt und entwickelt einen Hass gegen das eigene Geschlecht. Auch eine Möglichkeit. Manches andere. Aber Gott hat einen Menschen geschaffen als Mann oder als Frau. Keine 60 Zwischendinge, sondern ganz klar und mit allen äußerlichen und innerlichen Merkmalen. Und ein Mann wird niemals eine Frau sein können. Und eine Frau wird niemals ein Mann sein können. Da kann man sich operieren lassen und sonst irgendwas. Man wird es nicht sein können, weil Gott einen als Mann oder Frau geschaffen hat. Dieses Verhalten der Menschen, es hat einen Namen. Sünde. Und das wollen wir hier ganz offen auch sagen, weil es gegen Gottes Wort und gegen Gottes Wille ist. Und alles, was gegen Gottes Wort und gegen Gottes Wille ist, ist Sünde. Aber das braucht uns dann auch überhaupt nicht wundern, weil die Menschen, sie leben ja in Sünde. Sie sind ja getrennt von Gott. Und in der Hinsicht müssen wir eigentlich sagen, ist es auch etwas Normales, was uns da begegnet, auch wenn es aus unserer Sicht sehr weit geht. Aber all das ist die Entwicklung oder das Ergebnis der Gottesentfremdung, weil man sich immer mehr von Gott entfernt hat. Und ich will uns heute Römer 1 vorlesen, diese Verse, die eigentlich nie gelesen werden, weil man sich schwer tut. Römer 1, die Verse 24 bis 27. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer der gelobtesten Ewigkeit. Amen. Da könnte man jetzt ganz, ganz viele verschiedene Dinge anführen. Aber nur ein Beispiel, die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen. Gott sagt, du bist ein Mann oder eine Frau. Und wir sagen, das steht nicht fest, das muss ich erst selber herausfinden. Nur ein Beispiel von vielen. Die Wahrheit Gottes vertauscht mit der Lüge. Dem Geschöpf Ehre erwiesen. Du musst dich selbst finden und ausleben, kannst tun, was du willst. Die Menschen haben das getan und dann heißt es, darum, weil sie das getan haben, hat sie Gott auch dahingegeben, in entehrende Leidenschaften, dass ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Verzeiht, dass ich das hier lesen musste, aber vielleicht muss es einfach mal auch gehört werden. Und wenn ich das lese, irgendwie tröstet mich das, merkwürdigerweise, weil ich weiß, das ist unsere Zeit und doch gab es das schon. Und das gab es immer wieder. Wenn es den Menschen gut geht, dann entwickeln sie sich dahin bis hin zur Selbstverwirklichung. Und das ist hier beschrieben. Und wenn man so sieht oder wenn ich so sehe, was um uns her geschieht, dann frage ich mich, mein Gott, wie lang noch? Wie lang noch, dass du eingreifst und etwas tust? Aber dann habe ich das gelesen. Darum heißt es, darum hat sie Gott auch dahingegeben. Wir sind schon im Gericht. Ist uns das bewusst? Die Menschheit ist schon in einem Gericht, nicht im Endgericht, in einem Gericht. Darum hat sie Gott dahingegeben. Schauen wir doch, wie die Menschen leben, von Gott nichts mehr wissen wollen, aber auch gar nichts mehr. Sich selbst verwirklichen, sich selbst suchen. Gott hat die Menschen dahingegeben. Dann heißt es, sie werden den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Gott möchte, dass wir alle Menschen lieben, auch wenn sie sündigen. Egal, was für Sünden es sind. Und das will ich auch nochmal mitgeben. Und das fällt uns schwer, weil wir auch teilweise diese Gräuel sehen. Und es tut uns weh und schmerzt uns. Und wirklich, ich sag mal, diese Sünde vom Sünder zu trennen, das ist nicht einfach. Und doch sind wir dazu aufgerufen, sollen den Sünder nicht verurteilen, aber uns können die Menschen doch von Herzen leid tun. Die Kinder, die so aufwachsen, ich will mal so sagen, die haben doch gar keine Chance, will ich fast sagen. Die werden doch dahin erzogen, von klein auf, sobald sie laufen können. Entscheide dich. Überhaupt die Menschen verirrt, verstrickt. wollen trotzdem freundlich zu ihnen sein, aber wir tragen auch diese Verantwortung, das zu verkündigen, was Gott über die Sünde sagt. Menschen aufmerksam zu machen, zu Gott umzukehren, zu kehren, Vergebung zu finden für ihr Leben und diese befreiende Kraft zu erfahren. Gott kann davon befreien und nicht nur befreien, auch frei halten, erhalten. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Wir brauchen Gottes Wort, dass wir uns danach richten, danach leben, um nicht zu sündigen. Und dieses Wort hat ewig Bestand. Man sagte, das ist doch überholt. Man belügt die Menschen. Verschiedenes ändert sich in der Welt, aber nicht diese göttlichen Prinzipien. Gott sagt, ich ändere mich nicht. Die meisten erleben so eine Identitätskrise, damit meine ich jetzt wieder alle Identitätskrisen, die ich auch vorher beschrieben habe, weil sie nicht wissen, was laut der Bibel das Fundament für ihre Identität ist. Das Verhalten ist eine Folge der Identität. Also so wie ich bin, so verhalte ich mich. Und die Identität, die ist ganz stark davon abhängig, in welche Familie ich hineingeboren werde und wie ich geprägt werde. Ein Beispiel, würde ich ein kleines Kind nehmen und würde es in diese Familie stecken, aufwachsen lassen, oder in die, dann würden drei unterschiedliche Menschen herauskommen. Unterschiedlich geprägt in unterschiedlichen Familien, mit unterschiedlichen Ansichten, unterschiedlichen Werten. Auch wenn sie von Geburt aus vielleicht sogar alle den gleichen Charakter hätten. Vom geistlichen Standpunkt aus sind alle Menschen Nachkommen Adams, gehören zur Familie Adams, haben die Identität Adams und den Charakter Adams. Und niemand, der Teil dieser Familie Adams ist, kann leben, wie Gott es möchte. Er hat eine andere Identität, ein anderes Verhalten, ist anders geprägt durch die Sünde. Man ist als Sünder identifiziert. Man ist Sünder von Geburt an. Und das ist auch die Ursache für das rebellische Wesen, das man geerbt hat. Dass man den eigenen Willen durchsetzen möchte, meint, dass man das Schicksal irgendwie selber in der Hand hat, dass es keine absolute Wahrheit gibt, sondern jeder leben kann, wie er möchte, gerade wie es ihm gefällt, nach seiner eigenen Ansicht, dass man glaubt, man hätte die eigene Freiheit und tun zu können, was man möchte, dass jeder seine eigenen Grenzen festlegen kann. Und das oberste Ziel wenn du Teil dieser Familie Adams bist, ist die Selbstverwirklichung. Und ich hätte es jetzt gern gezeigt, irgendwie habe ich Probleme mit meinem Smartphone. Ich weiß nicht, ob wir kennen die Bedürfnispyramide von Maslow. Das ist eine Grafik, wir können es mal googeln, also Maslow, Maslow, Bedürfnispyramide. Da hat ein Mensch, oder ich weiß nicht, ob es dieser Maslow war, aufgezeigt, was den Menschen antreibt, was für Bedürfnisse er hat, was so seine Ziele sind. Und ganz unten steht erstmal, ich sag mal, diese Grundbedürfnisse: Essen, Trinken, Schlafen. Und ich denke, wenn wir in Kriegsgebiete gehen, vielleicht sagen wir mal Ukraine, da wo so richtig was los ist gerade, ich glaube, dass die Menschen sich dort nicht darüber Gedanken machen, sich ein neues Sofa zu kaufen oder ein neues Service, sondern es geht ums Überleben, dass ich Trinken habe und Essen für morgen und einen Schlafplatz. Wenn das befriedigt ist, dieses Bedürfnis, geht's weiter, man sucht Sicherheit. sicher, irgendwo, dass ich sicher bin, geborgen bin, dass diese Grundbedürfnisse gesichert sind. Wenn ich das erreicht habe, auch diese Stabilität, dann geht man Beziehungen ein. Freundschaften vielleicht schon vorher, aber eine Familie zu gründen, vielleicht Kinder zu haben, das ist so die nächste Stufe. Und wenn ich das erreicht habe, dann suche ich auf der Arbeit, in der Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. Ja, ein bisschen was sein. Danach versucht man, sich weiterzubilden, sein Wissen zu mehren. Dann geht es weiter. Es geht um die Balance, Work-Life-Balance. Also ich arbeite und jetzt will ich auch ein bisschen Freizeit. Muss so alles in Einklang bringen. Dazu gehört auch das äußerliche Aussehen. Dann fangen manche an, sich zu operieren, wollen schöner werden. Manchmal gelingt es. Wenn man das erreicht hat, man sucht Erfüllung und Selbstverwirklichung. Und ich war immer so der Meinung, das ist der Höhepunkt. Das ist der Höhepunkt der Pyramide. Und dann las ich so, da gibt es noch was drüber. Anderen bei der Selbstverwirklichung helfen. Da sind wir angelangt. Andere überzeugen, sich selbst zu verwirklichen. Andere unterstützen und helfen. Du musst dich selbst verwirklichen. Da sind wir angelangt. Und ich dachte so an das Römische Reich, da haben wir doch gelesen, dass genau so war. Das Reich ist untergegangen. Wenn wir an der Spitze einer Pyramide angelangt sind, man fragt sich natürlich, okay, und wie geht es jetzt noch weiter? Geht es noch weiter? Oder bricht alles zusammen? Ist das, was um uns herum geschieht, vielleicht der Anfang? Ich will jetzt keine Schreckensszenarien hier aufmalen, aber kann man sich so Gedanken machen? Am 16.09.1980 starb der Schweizer Psychologe Jean Piaget, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ein Begründer der Kinderpsychologie. Und der hat sich damit beschäftigt und auch mit der Entwicklung des religiösen Denkens. Und er hat festgestellt, dass Kinder von Geburt auf daran glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat und uns Menschen und alles. Also wenn man einem Kind sagt, Gott hat die Welt gemacht, dann sagt sie, nein, niemals im Leben. Das glaubt es. Das heißt, auf der anderen Seite, diese Gottesentfremdung wird dem Menschen anerzogen. Kinder werden erzogen von Gott weg. Aber wie ist es, wenn ein Mensch zu Gott hin geschaffen wurde? Und ich spreche jetzt schon gar nicht mehr davon, eine Beziehung zu Gott zu haben, einfach an Gott zu glauben. Wenn der Mensch so zu Gott hin geschaffen wurde und man wird dahin erzogen von Gott weg, dieses Bewusstsein, dass man zu Gott gehört, das ist doch ein Teil der eigenen Identität. Wenn das jetzt geraubt wird, da verliert man sich selbst. Und das ist der Grund für all das Leid, für all diese Krisen. Man lebt ein Leben ohne Gott. Nicht mal Gottesfurcht ist da, was vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten noch gab. Gott möchte einem jeden eine neue Identität schenken, dass man weiß, wer man ist, was man ist, warum man ist, wie man sein soll, wie man sich verhalten soll, welchen Weg man gehen soll, welches Ziel man haben soll. Und dass wir uns in dieser neuen Identität nach Gottes Plan auch entwickeln können. Gott liebt Menschen. Wir haben vorher gesagt, Gott hat sie dahin gegeben. Aber das heißt ja nicht, dass er doch immer noch redet. Und zu denen, die sucht, die doch noch irgendwie sich retten lassen. Er redet ja immer noch. Und er liebt auch einen jeden. Und er will jedem eine neue Identität schenken. Die seines Sohnes. Und wenn du Jesus als deinen persönlichen Erlöser annimmst, dann schenkt Gott dir nicht nur Vergebung, sondern er gibt dir auch eine neue Identität. Raus aus der Familie Adams, rein in die Familie Christi. Neue Geburt, neues Leben, neues Herz, eine neue Identität. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Uns wird schon oft aufgefallen sein im Neuen Testament, dass es da heißt, in ihm, in Christus, in Jesus. Das ist unsere Identität, ist jemand in Christus. In ihm Leben, in ihm die Erfüllung, in ihm der Lebensinhalt, die Lebensausrichtung, alles in Christus, alles auf ihn ausgerichtet. Er lebt in mir und ich in ihm. Neue Schöpfung. 1. Korinther 15, Vers 22. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Nicht durch Christus steht ja, wobei das ja auch stimmt, ja. Aber hier geht es um Identität. Alle, die in Christus sind, Teil dieser Familie, werden sterben. Alle, die in Christus sind, werden lebendig. Wer in Christus ist, der glaubt, dass Gott alles führt, alles in seiner Hand hält, dass er es gut mit uns meint, der erkennt die Gebote Gottes als Richtlinien an, nachdem er sein Leben ausrichtet. Und dessen höchstes Ziel ist auch, den Willen Gottes zu erfüllen. Man baut seine Identität nicht mehr auf andere Menschen und auf andere Dinge und dann sind die Menschen weg und die Dinge sind weg und dann wissen wir nicht mehr, wer wir sind und was wir sind. Wir bauen unsere Identität in Christus. Und Christus ist immer da. Er verlässt uns nicht. Er bricht nicht irgendwie weg. Er ist immer da. Er ist ein Fels, auf dem wir bauen können. Und dann kann uns auch nichts mehr durcheinander bringen, wenn das unser Fels ist, Jesus Christus. Und wir haben gesagt, unsere Identität bestimmt unser Verhalten. Wenn ich jetzt in Christus bin, dann wird auch mein ganzes Leben auf ihn ausgerichtet sein, mein ganzes Verhalten. Wie hat Christus sich verhalten? Wie möchte er, dass ich mich verhalte? Wird automatisch sein. All unser Denken wird an Christus orientiert sein und das oberste Ziel wird nicht Selbstverwirklichung sein, sondern die Verherrlichung Jesu Christi und nicht mehr anderen zu helfen, sich selbst zu verwirklichen, sondern anderen zu helfen, Christus zu verherrlichen. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist Identität. Diese Familie Christi ist eine Familie, wo du geliebt und geschätzt wirst. In der Ortsgemeinde kann es Menschen geben, die so dagegen handeln, aber so diese Familie Christi, Jesus Christus, Gott der Vater, die Braut, die wirklich Leben aus Gott haben, in der Familie Christi, da wirst du geliebt und geschätzt. Da bist du wichtig, wertvoll, du wirst gebraucht. Es gibt Aufgaben für dich. Und diese Werte und Prinzipien Gottes, die da gelten, die prägen dich in deinem Verhalten, in deinem Reden, in deinem Denken, in deinem Fühlen. Ein neues Leben mit neuen Wegen, mit einem neuen Ziel, mit klaren Vorstellungen, was Gott möchte. Und dann braucht man nicht von außen irgendwie was hören und dann werden wir auf einmal alle ganz durcheinander. Nein, fest in Christus. In Christus sein bedeutet nicht mehr abhängig zu sein vom Verhalten anderer und von der Meinung anderer. Und wenn Menschen kommen und sagen, ich meine so und sich so verhalten, das mag uns vielleicht traurig machen und uns wehtun, aber das bringt uns nicht aus der Spur. Wir sind in Christus. Wir sind nicht abhängig von unserer Arbeitsstelle, nicht abhängig von unseren Hobbys, nicht abhängig von irgendwelchen Freunden, nicht abhängig von unserem Geld, nicht abhängig von unserem Ansehen. Christus hat mich vollkommen gemacht. In Christus bin ich frei. Frei von diesen Gebundenheiten. Und in mir lebt das Wertvollste, das es gibt, Christus. Und in ihm empfange ich alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, um frei zu bleiben, gottesfürchtiges Leben, heiliges Leben, sündenfreies Leben führen zu können. Wenn wir in Christus sind, dann wissen wir, wer wir in ihm sind. Er ist unsere Kraft für jeden Tag. Er ist unsere Antwort auf viele Fragen. In ihm finden wir die richtigen Entscheidungen für unser Leben. In ihm finden wir Trost und Hilfe. In ihm finden wir Ausrichtung für unser Leben, Heilung für Leib und Geist. In ihm finden wir Erkenntnis und Weisheit. In ihm wird uns klar, was er möchte. Und es ist so wichtig, dass wir als Kinder Gottes unsere Identität kennen. Weil wir sonst nicht wirklich frei sein werden und nie wirklich glücklich. Und es gibt so viele, die haben Heil und Erlösung erlangt. Sie sind ein Kind Gottes. Aber sie wissen nicht, wer sie in Christus sind. Und dadurch schleppen sie sich trotzdem durch ihr Leben mit ihrer eigenen Kraft. Dabei steht ihnen so viel mehr zur Verfügung. Sie sind doch in Christus, dass Gott das einem jeden auch klar machen könnte, wer bin ich in ihm? Ich will uns eine kurze Geschichte lesen, eine Fabel eigentlich. Es war mal ein kleiner Adler, der ist von seinem Nest runtergefallen und von der Felswand und ist dann am Boden ziellos umhergeirrt und dann haben ihn eine Schar Truthähne gefunden. Und die haben sich gleich um ihn gekümmert, haben ihn unter ihre Fittiche genommen, liebevoll sich um ihn gekümmert, haben ihm gezeigt, wie er überleben kann und wie er die Eicheln mit dem Schnabel knacken kann. Und trotzdem, egal was er tat, wie er auch seinen Magen füllte, er fühlte irgendwie eine Leere in sich. Und er wuchs auf und die Flügel sind gewachsen und hat angefangen zu flattern und die anderen haben über ihn gelacht. Was bist du für ein Truthahn? Ja, und dann hat er versucht, seine Flügel auch so an sich zu pressen wie die Truthähne und ist kaum vorwärts gekommen und er hat so versucht, ein Truthahn zu sein. Und er wurde immer verwirrter und immer unglücklicher, weil er irgendwie gemerkt hat, ich bin anders, ich kann so nicht, ich bin unglücklich. Und dann hat er ab und zu hochgeschaut, hat oben am Himmel die Adler ziehen sehen, hat so eine Sehnsucht verspürt. Aber dann gab es so einen alten Truthahn, der hat gesagt, du schau nicht zu denen hoch, das sind Geier. Und so war er bekümmert und ist herangewachsen, ohne je einen Flugversuch gemacht zu haben. Und dann ist er eines Tages unglücklich so durch den Wald gestreift und dann saß auf dem Baum eine Eule und die gefragt, wer bist denn du, was machst du denn hier? Und dann hat er gesagt, ich weiß, ich bin ein schlechter Truthahn. Ich versuche es immer wieder, aber ich schaff's einfach nicht, gut zu sein. Und ich kann irgendwie nichts richtig machen. Und dann sagte die alte Eule, dein Problem ist, dass du nicht weißt, wer du bist. Du bist ein Adler und kein Truthahn. Und Adler sind zum Fliegen geboren. Du wirst nie glücklich werden, wenn du nicht das bist, wozu du geschaffen bist. Und auf einmal breitet der Adler seine Flügel aus, weil er versteht, wer er ist. Und er beginnt zu flattern und kommt an die Baumspitze. Und die Truthähne haben erst Angst, dass er wieder runterfällt. Aber dann breitet er seine Schwingen aus und lässt sich durch die Luftströmung davon tragen, ohne noch einmal zurückzublicken. Er hat verstanden, wer er ist. Und das wünscht ich uns, dass wir verstehen, wer wir sind in Christus. Dass wir nicht abhängig sind von irgendjemandem oder irgendetwas. Dass wir unsere Identität nicht auf andere Menschen bauen brauchen oder auf irgendwelche Dinge, sondern allein auf Christus. Und nur dann werden wir auch wirklich zurechtkommen. Zu allen Zeiten. Egal, was uns begegnet, ich lebe in Christus, zu seiner Ehre. Ich identifiziere mich mit Christus. Er ist mein Heil, er ist mein Vorbild, er ist mein Lebensinhalt, er ist meine Lebens- Ausrichtung. Ich bin Teil des Leibes, Teil seiner Gemeinde. Ich folge ihm nach. Ein paar Bibelstellen zum Schluss. Römer 6, Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Nur dann können wir ihm wirklich nachfolgen, leben, wie er es möchte, wenn wir verstanden haben, dass wir in ihm leben, nicht durch eigene Kraft. 1. Johannes 3, Vers 6, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Manche sagen ja, ich bin ein Kind Gottes und trotzdem, ich sündige immer wieder. Ich sage nicht, dass man das nie passieren kann. Johannes sagt, wie wir dann vorgehen sollen. Aber ich versündige immer wieder. Eine Identitätskrise. Verstehe, dass du in Christus bist. Dein Leben ist in Christus. Und er hat alles für dich bereit. Und wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm. In ihm gewurzelt. Der Anker fest auf diesem Felsen gegründet. In ihm auferbaut, der uns wachsen lässt in sich selbst, gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Dankbarkeit. Das ist Identität. Und das wünscht ich uns, dass wir unsere Identität kennen und wenn wir sie noch nicht gefunden haben, dass wir den Herrn bitten, dass er uns das klar machen möchte. Und lasst uns für die Menschen beten, die was umherirren, ziellos, in Angst, in Depression, in Leid und Elend, dass sie die Identität am richtigen Ort suchen möchten und sie in Christus finden. Und dann werden wir ein glückliches Leben haben. Der Herr segne uns. Amen.